wenn wir Jesu Nachfolger sein wollen, wenn wir seine Jünger sein wollen, dann kostet uns das etwas. Es ist nicht nur, dass wir was empfangen oder dass wir Jesus empfangen, dass wir das annehmen, was er für uns getan hat, sondern es hat auch was mit Geben zu tun. Nämlich es kostet uns unser ganzes Leben. Nachfolge ist kostspielig. Es gibt einen Preis zu bezahlen, um zu Jesus zu kommen. Da gibt es oft Dinge, Verhaltensweisen, vielleicht ein ganzer Lebensstil, den wir aufgeben müssen, hinter uns lassen müssen. Jesus hat gesagt in Lukas 9, im Vers 23, wenn jemand mir nachkommen will, der nehme sein Kreuz auf täglich, verleugne sich selbst und erfolge mir nach. Und so ist Bekehrung und auch Nachfolge ist ein Austausch von deinem Leben gegen Jesu Leben. Wir haben letzte Woche eine sehr traurige Begebenheit gesehen, nämlich von einem Mann, der alles hatte, was die Welt so anzubieten hat. Und er war trotzdem leer, er war trotzdem unerfüllt in seinem Herzen. Und er hatte diesen Hunger nach mehr, diesen Hunger nach ewigem Leben, nach geistlichem Leben, diesen Hunger nach Gott. Aber sein Besitz hat ihn davon abgehalten, Jesus nachzufolgen. Der war ihm wichtiger als Jesus, war ihm wichtiger als ewiges Leben. Sein Besitz, das war sein Götze. Es hat ihn eingenommen, ihn gefangen genommen. Und wir haben gesehen, wie Jesus auf seine liebevolle Art und Weise seinen Finger auf diesen Götzen in dessen Leben gelegt hat. Und ihm gesagt hat, hey, lass es zurück, was dich abhält, für Gott zu leben. Und komm, folg mir nach. In Vers 21, Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Aber er wollte nicht loslassen. Und er ging betrübt hinweg, haben wir gelesen. In sein altes, in sein leeres Leben zurück. Unerlöst, verloren, ohne Beziehung zu Gott. Ohne das Leben, was er gibt. Also ein geistlicher Bettler, geistlich bankrott zu seinem irdischen Reichtum und Ansehen. Weil er war nicht gewillt, diese Dinge aufzugeben, um Jesu willen. Dann haben wir gesehen, dass die Jünger bestürzt waren über diese Begebenheit, über dieses harte Herz dieses reichen jungen Mannes, aber vor allem auch über diese Radikalität von Jesus und diesen exklusiven Anspruch, den er stellt. Jesus will wirklich unser Herr sein. Er will die unumstrittene Nummer eins sein in meinem Leben. Er will Gott sein in unserem Leben. Und er duldet keine Konkurrenz. Er duldet keine Götter neben ihm. Das erste Gebot, soll es keine Götter neben mir haben. Und wenn wir nicht gewillt sind, ihm zum Herrn zu machen, wenn uns was wichtiger ist als er, wenn wir das nicht loslassen können, wenn wir unser Leben nicht verlieren wollen, sagt Jesus, können wir nicht seine Jünger sein. Und hier sehen wir die Jünger, die 12. Die haben alles zurückgelassen, um Jesu Willen zu tun. Ja, die waren sogar arm, sie waren sogar obdachlos geworden um des Reiches Gottes willen und haben all diese Verfolgungen, all diese Anfeindungen in Kauf genommen um seinetwillen. Und sie waren die Ersten, die wenigen, die gewillt waren, Jesus Herr und Gott sein zu lassen in ihrem Leben und ihn und das Reich Gottes zur Priorität zu machen in ihrem Leben. Und jetzt sehen wir wieder mal den Petrus. Petrus will es an diesem Punkt genau wissen. Er ist ganz der Geschäftsmann. Und wir haben gesehen, wie er im Vers 27 gesagt hat, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird nun uns werden? Jesus, wir haben alles verlassen. Wir sind dir gefolgt. Wir waren deinem Ruf gehorsam. Jesus, wir waren die Ersten, die gewillt waren, dir zu dienen, die gewillt waren, dir nachzufolgen, die gewillt waren, diesen Schritt im Glauben zu machen. Wir waren die Ersten in deinem Dienst, Herr. Also was bekommen wir dafür? Was ist für uns drin? Jesus, wie sieht deine himmlische Bezahlung für deine Nachfolger aus? Und wir haben gesehen, dass Jesus zuerst diese Frage beantwortet. In Vers 28, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Ich werde euch Autorität geben und ihr werdet mit mir herrschen in meinem Reich. Vers 29, und an jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird es 100-fach empfangen und ewiges Leben erben. Gott wird sich nicht lumpen lassen. Gott wird nicht unser Schuldner sein. Gott wird nicht kleinlich sein. Gegenteil. Matthäus 6 hat Jesus uns gesagt, wenn wir für ihn leben, wenn wir das Reich Gottes zu unserer Priorität machen, dann wird er uns all diese anderen Dinge, die wir brauchen, hinzufügen. Und weit darüber hinaus. Wir werden reich gesegnet sein, hier auf dieser Erde, mit materieller Versorgung, aber vor allem geistlich und, Mann, dass wir Teil der Familie Gottes sein dürfen. Wir haben eine ganz neue Lebensqualität in Jesus, aber auch in der Ewigkeit. Wird uns segnen mit himmlischem Leben, mit himmlischen Belohnungen, weit über unsere kühnsten Erwartungen hinaus. Und es ist wahr. Es ist wirklich wahr. Wenn wir auf unser Leben zurückschauen, wenn ich an mein Leben denke, vor Jesus, nicht, dass es einfacher war oder dass ich materiell wohlhabender war. Nee, umgekehrt. Nicht, dass es jetzt einfacher ist oder dass ich mehr habe, materiell. Eher im Gegenteil. Aber mein altes Leben ohne Jesus, das ist gar kein Vergleich. Wir sind so reich. Wir haben eine ganz neue Qualität von Leben. Diese reiche Gemeinschaft mit ihm. Diese reiche Gemeinschaft mit euch, mit den Geschwistern im Leib Christi. Diesen Frieden im Herzen, den nur Gott geben kann. Seine Versorgung, seine Abenteuer zu erleben, wirklich einen Sinn zu haben, einen Zweck, ein Ziel, eine Perspektive zu haben für mein Leben und zu wissen, dass es Bestand hat, was ich für ihn tue und das Leben sinnvoll ist für alle Ewigkeit. Und dann haben wir Gottes Wort, wie reich wir sind, Antworten zu haben aus seinem Wort und mehr noch, seine übernatürliche Kraft und Hilfe, das umzusetzen, was er uns sagt in seinem Wort. Und seine Gnade und seine Vergebung und diese Freiheit in ihm. Und die Veränderung zu sehen, wie Gott uns formt und ändert und uns immer freier macht von uns selbst, von unserem egoistischen kleinen Ich. Wir sind so reich gesegnet, so reich beschenkt von Gott, schon hier in diesem Leben. Wirklich, wenn ich zurückschaue, ein Leben ohne Jesus, obwohl ich alles hatte, was man sich vorstellen kann, aber das war es denn mal wert, ein Leben genannt zu werden. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu leben. Und wie könnten wir jemals zurückgehen zu diesem alten Leben? Wohin sollten wir gehen? Ich fühle mich so wie der Petrus, der gesagt hat, wo Jesus gefragt hat, wollt auch ihr weggehen? Und Jesus ist cool, der hat ihnen die Freiheit gelassen. Jesus zwingt uns nicht, ihm nachzufolgen. Aber Petrus hat gesagt, Simon Petrus antwortete ihm und sagte, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wohin sollten wir sonst gehen? Was sollten wir sonst mit unserem Leben machen, wenn nicht Jesus nachzufolgen? Ah, es ist so gut, ihm nachzufolgen. Also, Jesus beantwortet jetzt erstmal diese Frage des Petrus, was ist für uns drin, dass wir dir nachfolgen? Und Jesus sagt, ihr werdet gesegnet sein über all eure Vorstellungen hinaus. Aber in dieser Frage von Petrus, da hat Jesus auch eine falsche Einstellung rausgehört. Und ich denke, die können auch wir raushören, wenn wir da genau hinhören. Jesus, was ist für mich drin, wenn ich dir nachfolge? Es war noch immer diese selbstsüchtige Frage. Was schaut für mich dabei raus? Auch ein bisschen so ein geistlicher Hochmut. Jesus, wir sind die Ersten, die dir nachgefolgt sind. Wir sind deine Elite, wir sind die Größen, wir sind die glorreichen 12. Und wir sind länger im Dienst als alle anderen. Wir sind was Besonderes. Also Jesus, wir haben uns einen besonderen Segen verdient. Und wir erwarten eine besondere Anerkennung dafür. Petrus hat diesen Vergleich gemacht. Jener, dieser reiche Junge, der wollte dir nicht nachfolgen. Aber wir haben alles verlassen und wir sind dir nachgefolgt. Also Jesus, was wird uns werden? Ist ganz Geschäftsmann. Will Garantien haben, schwarz auf weiß haben, was für mich dabei rausschaut, sagt der Petrus. Und Jesus sagt, ihr, die ihr mir nachfolgt, ihr werdet alle gesegnet sein. Ihr werdet alle überreich beschenkt und belohnt werden, spätestens in der Ewigkeit. Aber er sagt dann auch im Vers 30, aber viele Erste werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Seht ihr, Jesus sieht nicht nur auf diese äußeren Dinge. Jesus sieht vor allem auf unser Herz. Und sein Maßstab für die Belohnungen in der Ewigkeit wird nicht so sehr sein oder nicht nur das sein, ob wir für ihn gelebt haben oder ob wir ihm gedient haben. Auch nicht nur, wie viel wir für ihn getan haben oder für ihn gegeben haben oder wie lange wir ihm gedient haben, sondern sein Maßstab wird vor allem sein, mit welcher Motivation wir ihm gedient haben und diese Dinge für ihn getan haben und wie treu wir waren in diesen Gelegenheiten, die Gott uns gegeben hat. Seht ihr, und da war die Motivation von Petrus nicht ganz rein. Er, der sich so in diesen Kontrast gestellt hat zu diesem reichen Jüngling, der war selbst noch so sehr von diesen äußeren Dingen motiviert, von Belohnungen, statt allein von der Liebe Jesu. Und Jesus wird ihn jetzt hier konfrontieren, er wird ihn jetzt hier zum Nachdenken bringen. Und Jesus tut es, indem er ihm eine Geschichte erzählt. Gleichnis. Gleichnisse sind irdische Geschichten, die eine himmlische Wahrheit erzählen. Hat irgendjemand mal gesagt. Das ist eine gute Definition. Irdische Geschichten, die eine himmlische Wahrheit erzählen. In einem Gleichnis nimmt Jesus etwas Sichtbares, etwas Materielles, etwas, was den Leuten gut bekannt ist. Und es dient als Illustration für etwas Unsichtbares, für etwas Geistliches. Und dieses Gleichnis, diese Geschichte soll das Verständnis einer Lehre oder einer Wahrheit erleichtern. Wir haben diesen Spruch, dass wir sagen, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wir können in diesem Sinne sagen, ein Gleichnis, ein Wortbild sagt mehr als 1000 theologische Predigten. Wer von euch hat als Kind gern gute Nachtgeschichten gehört? Oder wer liest gerne Romane, die so wirklich gut geschrieben sind und wo die Szenen so richtig lebendig werden und du kannst dir das vorstellen? Jesus war ein Meister im Geschichtenerzählen. Er hat es oft getan. Und für die Jünger dieses Leben mit Jesus war aufregend. Jeden Tag hat Jesus aufregende Dinge getan, aufregende Dinge gesagt, radikale Dinge. Und oft lesen wir, dass die Jünger später, als sie mit ihm alleine waren, wahrscheinlich abends, wahrscheinlich am Ende des Tages, als sie sich in ein Haus zurückgezogen haben, allein mit Jesus oder noch Gemeinschaft hatten, irgendwo draußen am Lagerfeuer, da haben sie Jesus oft befragt über diese Dinge, die er an diesem Tag gesagt hat oder getan hat, über die Dinge, die sie nicht verstanden haben. Haben abends noch Gemeinschaft gehabt und mit Jesus über den Tag gesprochen. Und oft hat ihnen Jesus diese coolen Geschichten erzählt, um geistliche Wahrheiten zu verdeutlichen, um ihnen zu helfen, die Dinge zu verstehen, die er gesagt und getan hat. Und wäre das nicht toll, wenn wir so mit Jesus gehen hätten können und leben hätten können? Aber wisst ihr was? Das Wunderbare ist, wir können das. Wir können so Gemeinschaft mit Jesus haben. Und Jesus will dasselbe mit uns tun. Wäre das eine tolle Sache, wenn wir statt den ganzen Abend vom Fernseher zu verbringen und dann mit rechteckigen Augen und überladener Festplatte ins Bett zu fallen und von dem ganzen Zeug zu träumen, wie wäre es, wenn wir vor dem Schlafengehen stattdessen noch ein bisschen mit Jesus rumhängen würden? Und dasselbe tun würden wie die Jünger. Den Tag reflektieren. Ihm die Dinge bekennen, die nicht so gut gelaufen sind. Ihm zu danken für die schönen Dinge, die er uns geschenkt hat an diesem Tag. Verschiedene Situationen mit ihm zu besprechen. Ihm vielleicht Fragen zu stellen über die Bibelstellen, die wir gelesen haben und die wir nicht ganz kapiert haben oder über die Ereignisse des Tages. Ich glaube, wir würden erstaunt sein, wie viele Antworten Jesus uns geben würde. dann wie gut wir schlafen würden, wenn wir das tun. Darf ich euch ermutigen, nicht nur den Tag mit Jesus zu beginnen, sondern den Tag auch mit Jesus zu beenden? So eine wertvolle Zeit. Schauen wir uns die Geschichte an hier. Jesus beginnt im Kapitel 20, jetzt sind wir wirklich dort. Vorne wieder mal eine ganz kurze Einleitung, kurze Wiederholung. Aber Kapitel 20, Vers 1, jetzt geht's los. Geschichtenstunde. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der früh morgens ausging, um Arbeit in seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Eine vertraute Situation. Der Hausherr, der Winzer, stellt frühmorgens Arbeiter ein, um in seinem Weinberg zu arbeiten. Frühmorgens, das wäre um die erste Stunde bei Sonnenaufgang, 6 Uhr morgens in etwa. Und dieser Herr, dieser Weinbergbesitzer, dieser Winzer, der geht auf zum Marktplatz oder zum Tor. Dort haben damals die Arbeiter gewartet, um eingestellt zu werden. Und wir sehen hier, er stellt einige Arbeiter ein für diesen Tag. Und sie machen eine Art Arbeitsvertrag. Sie kommen überein um einen Denar für diesen Tag. Und das war ein fairer Tageslohn damals. Handschlag, Arbeiter waren einverstanden, glatte Sache. Also versetzt euch jetzt selbst in diese Geschichte. Wir, ihr und ich, wir sind jetzt diese Arbeiter, die der Hausherr eingestellt hat zu Beginn des Tages. Wir sind Tagelöhner. Und das ist eine gute Sache. Du hast jetzt Arbeit gefunden. Das heißt auch, du bist wahrscheinlich stark und du bist als guter Arbeiter bekannt. Du warst bei denen, die zuerst angeheuert wurden, ganz in der Früh. Das waren die, die bekannt dafür waren, dass sie gut sind. Und der Herr hat dir sogar einen fairen Vertrag gegeben und du bist gut drauf. Preis dem Herrn, der Herr hat mir Arbeit gegeben für den ganzen Tag und wird mich gut bezahlen. Und wir sind gut drauf, wir gehen an die Arbeit. Jetzt geht's weiter in Vers 3. Und als er um die dritte Stunde ausging, das heißt um 9 Uhr morgens, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesen sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wiederum aber ging er um die 6., um 12 Uhr und um die 9. Stunde, um 3 Uhr nachmittags und tat ebenso. Vers 6. Als er aber um die 11. Stunde ausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagen zu ihm, weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Also um 5 Uhr, eine Stunde vor Sonnenuntergang, eine Stunde vor Ende des Arbeitstages, stellt er nochmal eine Partie Leute ein. Und das war ein normaler, gewöhnlicher Vorgang. Wenn diese Trauben geerntet wurden damals, es war wichtig, dass das schnell ging. Wenn es ein paar Tage zu lang gedauert hat, dann hätte es schon die Qualität vermindern können. Wahrscheinlich heute noch ähnlich. Vielleicht hat der Hausherr auch das Wetter beobachtet und der Wetterbericht war schlecht. Ein Unwetter hätte die Ernte zerstören können. Auf jeden Fall war es dem Hausherrn wichtig, die Arbeit fertig zu kriegen, an diesem Tag die ganze Ernte hier einzufahren. Und als er sieht, dass er es mit den vorhandenen Arbeitern, die er angestellt hat, nicht schafft, dann stellt er neue ein. Ja, ganz normal. Und dich und mich, als die, die als erstes angeheuert wurden, die stört das nicht weiter, weil, hey, wir haben den guten Vertrag. Seht hier auch, wir sind die Einzigen, die zu der Gruppe gehören, die einen Arbeitsvertrag haben hier. Die anderen hatten nur ein Versprechen von dem Hausherrn, dass sie den rechten Lohn erhalten werden. Und die haben ihm einfach vertraut. Bei denen, die er in letzter Stunde noch anheuert, denen verspricht er überhaupt nichts. Waren wahrscheinlich froh, dass sie überhaupt Arbeit gefunden haben. Also wir arbeiten den ganzen Tag und alles ist wunderbar, alles ist okay, bis am Abend, wo der Lohn ausbezahlt wird. Das Alte Testament hat vorgeschrieben, dass die Tagelöhne auch täglich bezahlt werden. Das waren die ärmeren Leute, die haben von der Hand in den Mund gelebt. Vers 8. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle den Lohn. Angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Der Herr wollte bewusst, dass die Ersten sehen, was die Letzten bekommen. Vers 9. Und als die um die 11. Stunde Gedungenen kamen, empfingen sie je einen Denar. Hey Leute, was denkt ihr jetzt, als ihr das seht? Die zuletzt eingestellt hat um 5 Uhr, die eine Stunde gearbeitet haben bis 6, empfangen einen Denar. Das, was der Herr dir versprochen hat für den ganzen Tag. Was denkt ihr? Wow! Ein ganzer Tageslohn für eine Stunde Arbeit? Das ist ein großzügiger Herr, das ist ein freigebiger Herr. Das heißt, ich werde 12 Denare bekommen. Boah, an einem Tag 12 Arbeitslöhne. So viel, wie ich in den letzten 2 Wochen verdient habe, an einem Tag. Boah, das ist ein guter Deal, gutes Geschäft. Na, so denken wir. Vers 10. Als aber die Ersten kamen, wir meinten sie, dass sie mehr empfangen würden, und auch sie empfingen je einen Denar. Vers 11. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Was, die bekommen dasselbe wie ich? Ich war bei den Ersten in deinem Weinberg. Ich habe hart gearbeitet, die Hitze des Tages. Und ich diene dir schon so lange und so treu. Und jetzt machst du die mir gleich? Die dir nur so kurz gedient haben? Wenn jeder, der 11 Stunden lang rumsteht und nichts tut, während wir arbeiten, der ist nicht einmal wert, eingestellt zu werden. Das waren wirklich die Loser, das waren die Letzten. Und du hast sie uns gleich gemacht. Uns denn, den glorreichen 12. War das falsch? War das ungerecht, was der Hausherr getan hat? Dass er nicht allen den gleichen Stundenlohn gegeben hat für die gleiche Arbeit? Was würde ich dir sagen? War es unfair? Die Antwort ist nein. Dann lesen wir weiter. Vers 13. Er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen: Freund, bin ich, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem meinen zu tun, was ich will? Blickt dein Auge neidisch, weil ich gütig bin? War das ungerecht, was der Hausherr getan hat? Nein. Wer sagt denn, dass alle dasselbe bekommen müssen? Der Hausherr sagt: Ist es mir nicht erlaubt, mit dem meinen zu tun, wie ich will? Das ist eine rhetorische Frage. Und die Antwort, zumindest die biblische Antwort, ist ja. Alles gehört dem Herrn. Für uns alles, was wir besitzen, das gehört uns. Oder besser gesagt, es gehört dem Herrn und wir sind Verwalter. Er hat uns es anvertraut. Aber wir haben die Freiheit in Verantwortlichkeit vor dem Herrn, frei zu verfügen über unseren Besitz, den er uns gegeben hat. Und seht die Situation hier: Je weiter der Tag fortschreitet, desto dringender braucht der Herr neue Arbeiter, um die Arbeit fertig zu bekommen, die Ernte einzufahren. Und er war bereit, einen höheren Stundenlohn zu zahlen, weil er sie dringender gebraucht hat. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Für die, die sich in der Ökonomie ein bisschen auskennen, die Theorie vom Grenznutzen beschäftigt sich mit diesem Phänomen. Und außerdem war der Herr schlicht und einfach gut. Er wollte diese Arbeiter, die Letzten, er wollte sie segnen. Weit über das hinaus, was sie erwarten konnten. Seht ihr, die nur eine Stunde gearbeitet haben, das waren die, die es am nötigsten gebraucht haben. Das waren die Ärmsten, das waren die Unqualifizierten, das waren die Letzten, die niemand einstellen wollte. Den ganzen Tag wollte sie niemand einstellen. Das waren die Arbeitslosen, die in ihrer Leistungsfähigkeit benachteiligt waren. Entweder weil sie unfähig waren oder krank oder langsam oder was immer. Seht ihr, der Herr war nicht unfair. Der Herr war schlicht und einfach gut. Aber zu den anderen. Seht ihr, das war das Problem. Deswegen waren wir neidisch. Wenn wir an der Stelle der anderen gewesen wären, wäre es überhaupt kein Problem. Aber die anderen, das war das Problem. Seht ihr, das Problem hier ist nicht die Güte des Herrn, das Problem sind unsere bösen Herzen. Dieser Neid, dieses unbiblische, sozialistische Denken, dass alle gleich bekommen müssen, alle gleich sein müssen, das ist so verankert in unserem Denken. Es ist auch so verankert, institutionalisiert in unserer Gesellschaft. Guckt euch das mal so an. Vieles, was unter diesem Schlagwort soziale Gerechtigkeit läuft, das hat überhaupt nichts mit Gerechtigkeit zu tun eigentlich, sondern mit Neid. Und es schadet sogar denen am meisten, denen es angeblich helfen sollte. Beispiel. Mindestlohn. Das ist eine tolle Sache für die, die Arbeit haben. Und das sind übrigens auch die, die das durchgesetzt haben. Aber es schadet den Ärmsten, den Unqualifizierten, den Arbeitslosen, die keine Arbeit haben. Weil die dürfen ihre Arbeit nicht billiger anbieten, um konkurrenzfähig sein zu können mit den besser gebildeten oder fähigeren Arbeitnehmern oder von mir aus auch mit den Maschinen, die gleiche Arbeit tun könnten. Ja, dann bleiben sie halt arbeitslos. Hauptsache, wir haben unseren Job und unser Einkommen ist gesichert. Ne? Wir müssen bei so vielen Dingen, wo wir unfair schreien und angebliche Gerechtigkeit fordern, müssen uns fragen, was ist das wahre Motiv, warum wir das tun. Wir sind so manipuliert in unserem Denken von Politikern und von der Schule und der Uni und den Medien. Wir müssen wieder biblisch denken lernen. Wir müssen uns wieder von Gott lehren lassen, was gerecht ist und was fair ist und was richtig oder falsch ist. Wir müssen als Christen bei seinem Wort anfangen, nicht bei irgendwelchen menschlichen Philosophien. Zu viele Christen plappern einfach das nach, was sie in der Welt gehört haben. Gerechtigkeit ist nicht Gleichheit, wie der Herr Marx uns das weismachen wollte. Und dann, wenn die anderen mehr haben als ich, dann wird denen mit Gewalt weggenommen und wird umverteilt. Das ist Gleichheit auf Kosten von Freiheit. Ne? Aber biblisch gesehen oder auch die klassische Definition von Gerechtigkeit ist jedem das, was ihm gebührt. Und hey, wenn einer gnädig ist und barmherzig ist und jemand anderen mehr gibt über das hinaus, was ihm gebührt, dann ist das eine gute Sache. Ist das eine schöne Sache und ist nicht was, wo wir neidisch sein sollten oder protestieren sollten, sondern wir könnten uns freuen mit den anderen. Was ist ein fairer Lohn? Das, was du mit gutem Gewissen vor Gott einem anderen an seiner Stelle zahlen würdest. Oder wenn du Arbeitnehmer bist, von deinem Chef an seiner Stelle. Nee, umgekehrt. Warte mal. Genau, was du als Arbeitnehmer von deinem Chef verlangen würdest. Nochmal, also für den Chef jetzt. Was ist ein gerechter Lohn zu geben? Na, das, wenn du der Angestellte wärst, was du verlangen würdest, mit gutem Gewissen vor Gott, was du als gerecht empfinden würdest. Umgekehrt, als Arbeitnehmer, was ist gerecht zu verlangen? Na, das, was du als Chef an seiner Stelle mit gutem Gewissen und Wissen vor Gott geben würdest. Aber wir denken nicht so, oder? Wir sind selbstsüchtig. Es geht uns gar nicht um Gerechtigkeit oder um Fairness, es geht uns, dass wir am meisten haben. Und wie ein anderer hat mehr als wir. Dann werden wir neidisch. Vers 13 sagt der Herr, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Ich habe dir genau das gegeben, was wir vereinbart haben. Du hast den Arbeitsvertrag unterschrieben, nicht wahr? Ist ein guter, ist ein fairer Lohn. Und wir Arbeiter der ersten Stunde, wir hätten zufrieden sein sollen. Wir hätten dankbar nach Hause gehen können und sagen können, puh, ich bin gesegnet, der Herr ist gut. Das Problem war, wir haben nicht drauf geschaut, was der Herr mir gegeben hat, was der Herr für mich getan hat, sondern was er für die anderen getan hat. Und er hat die anderen mehr gesegnet als mich. Und meiner Meinung nach verdienen sie es nicht, weil das sind die Letzten, die den ganzen Tag nur herumgestanden sind. Und aber ich bin eifersüchtig. Ich bin neidisch. Es ist pure Selbstsucht hier. Und der Herr sagt im Vers 15, blick dein Auge neidisch, weil ich gütig bin. So werden die Letzten Erste sein und Erste Letzte sein. Zurückzukommen auf die Ausgangslage, warum Jesus das erzählt hat. Blick dein Auge neidisch, weil ich gütig bin. So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Petrus, glaubst du, dass du mehr verdienst als andere, weil du einer meiner ersten Nachfolger bist, weil du so viel für mich aufgegeben hast? Willst du einen Vertrag, eine Zusicherung von mir haben, dass es wert ist, für mich zu arbeiten? Dass genug drin sein wird für dich? Petrus, willst du mir nachfolgen wegen dem, was für dich dabei rausschaut, wegen der Belohnung oder weil ich Gott bin, weil es ich wert bin? Und weil du mich liebst. Oh, Petrus, du bist noch so mit dir selbst beschäftigt. Alle werden reich gesegnet werden, die mir nachfolgen. Aber einige Erste werden Letzte sein und einige Letzte werden Erste sein. Wir werden Überraschungen im Himmel erleben. Weil Gott sieht unser Herz, warum wir ihm gedient haben, was unsere Motivation war. Er sagt, ich schaue auf die Motive. Und die, die mir dienen ohne Vertrag, mit einfachem Vertrauen, denen es nicht um die Bezahlung, um die Belohnungen geht, sondern einfach um mich, die werden noch mehr gesegnet werden, als die, die mir mit falschen Motiven dienen. Was für eine eindrückliche Geschichte hier. Wir können so viel davon lernen. Geschichte sagt wirklich mehr als 1000 Worte. Ich möchte zum Schluss noch vielleicht einige Lektionen kurz zusammenfassen, was wir lernen können. Erste, was wir lernen können, ist, Gott will dich gebrauchen. Gott will dich gebrauchen. Egal, ob du dich wertvoll fühlst oder begabt oder unbegabt. Vielleicht sogar, wenn du dich in der Geschichte hier als die Letzten siehst. Ich bin der Loser, der als Letzter angestellt wird in der 11. Stunde. Aber weißt du was, du bist wertvoll für Gott. Und er will dich gebrauchen. Und er wird dich gebrauchen, wenn du nur verfügbar bist. In der 2. Chronik im Kapitel 16 im Vers 9 lesen wir, des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Der Herr sucht nach solchen, die auf ihn ausgerichtet sind, nach solchen, die verfügbar sind für ihn. Unsere Verfügbarkeit ist wichtiger für den Herrn als unsere Begabung. Wenn wir verfügbar sind, der Herr ist unendlich reich, der kann uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Wenn wir nicht verfügbar sind, dann können wir noch so begabt sein und der Herr kann uns nicht gebrauchen, weil wir nicht verfügbar sind für ihn. Und oft sind gerade die mangelhafteren Glieder die größere Ehre bekommen. 1. Korinther 12. Weil der Herr will sich in unserer Schwachheit verherrlichen. Der Herr ist in den Schwachen stark. Also diene dem Herrn. Der Herr will dich gebrauchen. Und Leute, jeder von uns ist berufen, dem Herrn zu dienen. Das sollte ein natürlicher Teil unseres Lebens sein. Wir sollen alle aktiv sein in seinem Weinberg. Alle das Reich Gottes zuerst suchen. Ich meine, wir sollen alles in unserem Leben, unseren Job, alles, was wir tun, sollen wir für ihn tun. Das ist Gottesdienst für ihn. Aber wenn sich einer von euch denkt, ich diene dem Herrn noch nicht, irgendwer auf der Suche ist nach einem Dienst, hey, komm zu mir, red nachher mit mir. Es gibt genug zu tun. Herrn zu dienen ist ein natürlicher Teil unseres Lebens. Sollte eine Priorität für uns alle sein. Also erstens, der Herr will dich gebrauchen. Zweitens, stell keine Forderungen an Gott. Verlang keinen Arbeitsvertrag nach dem Motto, Herr, ja, ich werde dir dienen, wenn du bla 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 mir das gibst. Dann beschränkst du Gott, seine Möglichkeiten, dich zu segnen. Du beraubst dich selbst. Selbstsucht ist ein Dieb. Egoismus ist ein Dieb. Sieh dir, Gottes Herz ist, dich zu segnen über deine Vorstellung hinaus. Okay, wenn das du eingrenzt, dann okay, aber Gottes Herz ist viel weiter. Und Gott zahlt gut. Gott will eine Liebesbeziehung mit uns haben, keine Arbeitsbeziehung. Der Paulus hat gesagt, die Liebe Christi drängt mich. Hey, wir lieben Jesus, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir reagieren auf das, was er für uns getan hat. Und das sollte unsere Motivation sein. Nicht irgendwelche Belohnungen, auch die. Gott wird uns überreich belohnen. Aber es soll nicht unsere erste Motivation sein, sondern unsere Liebe für ihn, dieses Feuer, das in unserem Herzen für ihn brennt. Erinnert ihr euch noch an 3. Mose Kapitel 10? Die Geschichte, wo diese zwei Söhne Aarons, der Nadab und der Abihu, fremdes Feuer darbrachten vor dem Herrn, ihre Räucherpfannen genommen haben und vielleicht mit dem Feuerzeug angezündet haben, statt ihre Kohlen, ihre glühenden Kohlen vom Altar zu holen. Und was ist passiert? Feuer vom Himmel und die sind ausgebrannt, im wahrsten Sinn des Wortes. Wofür steht der Altar? Brandopferaltar im Alten Testament. Ist ein Bild für das, was Jesus für uns getan hat, für das Opfer, was er für uns dargebracht hat. Und das soll auf unserem Herzen brennen. Das soll die Motivation sein für alles, was wir tun. Dann werden wir nicht ausbrennen. Aber wenn wir fremdes Feuer darbringen, wenn irgendwas anderes unsere Motivation ist, vielleicht weil wir Menschen lieben oder weil wir aktiv sein wollen, weil wir vor anderen gut dastehen wollen, hey Leute, seht, was ich tue. Wenn das unsere Motivation ist, fremdes Feuer auf unserem Herzen, dann werden wir ausbrennen. Weil die Menschen werden uns irgendwann, werden sie uns enttäuschen. Sie sind nicht vollkommen. Aber wenn wir motiviert sind von Jesus, dem, was er für uns getan hat, wenn wir ihn lieben und darauf reagieren und sagen, ach Herr, du bist so gut, ich will dir dienen, ich will für dich leben. Wisst ihr was, wenn das Feuer ist in unserem Herzen, dann werden wir nicht ausbrennen in unserem Dienst. Also stell keine Forderungen an Gott. Dien ihm aus Liebe, aus freiem Herzen. Weißt du was, er wird sich um die Belohnungen kümmern und es wird viel mehr sein, als wir je erträumen können. Drittens, wir können uns nichts von Gott verdienen. Wichtiger Punkt. Leute, Gott schuldet uns überhaupt nichts. Wir sollten nie beten, Gott, gib mir das, was ich verdiene. Das Einzige, was wir verdienen aus uns selbst, ist die Hölle. Das, was wir verdient haben. Aber unsere Erlösung, auch alle Segnungen, die der Herr uns schenkt, gibt uns nicht, weil wir es verdient haben, sondern einfach, weil er gut ist. Und weil Jesus diese Dinge für uns erkauft hat. Es ist Gnade, ein Geschenk. Nicht, weil wir es verdient haben. Versuchen, etwas von Gott zu verdienen. Viertens, Gott ist souverän. Gott kann tun, was er will. Und er ist uns keine Rechenschaft schuldig. Bin ich nicht frei, mit dem einen zu tun, wie ich will? Ja, Gott ist souverän, er kann tun, was er will. Und was er tut, ist immer richtig. Und das ist der fünfte Punkt. Gott ist immer absolut fair und absolut gerecht. Sechster Punkt, Gott ist treu zu seinem Wort. Auch das haben wir gesehen. Er wird seine Zusagen einhalten, die er getroffen hat. Können wir uns 100% drauf verlassen. Siebter Punkt, aber Gott ist nicht nur gerecht und treu, sondern Gott ist auch barmherzig und gnädig. Ist noch viel wunderbarer. Das ist sein Charakter. Erinnert ihr euch an 2. Mose Kapitel 34? Diese Stelle, wo der Mose gesagt hat, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Er hat gesagt, na, das ist ein bisschen viel für dich, Mose, das kannst du nicht ertragen. Aber weißt du was, du darfst mich von hinten anschauen. Sozusagen mein Nachglühen. Stell dich dort in diese Felsspalte, ich werde an dir vorübergehen und du darfst so mein Nachglühen ansehen. Und der Herr ist an ihm vorübergegangen und der Herr hat seinen Namen ausgerufen. Der Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Das ist Gottes Name. Name steht auch immer für den Charakter. Das ist Gottes Natur. Er ist reich an Gnade und Barmherzigkeit. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. So befreiend, aus Gnade zu leben. Ist viel mehr als Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist, wenn du das kriegst, was du verdient hast. Wir haben schon gesagt, was wir verdient haben. Was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist, wenn du nicht das kriegst, was du verdient hättest. Aber Gott ist noch mehr. Gott ist nicht nur barmherzig, er ist gnädig. Was ist Gnade? Gnade ist, du bekommst etwas, was du nicht verdient hast. Also Beispiel. Markus haut mir eine Watschen runter. Das wäre Gerechtigkeit. Ich haue meine zurück, das hat er verdient. Was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist, ich hau nicht zurück. Er kriegt nicht das, was er verdient hatte. Was wäre Gnade? Sag Markus, ich kaufe dir ein Eis. Kriegst du was du nicht verdient hast. Das ist, wie Gott mit uns umgeht. Das ist Gottes Herz, so ist er. Er behandelt uns in Gnade. Das ist eine wunderbare, befreiende Sache. Achter Punkt und letzter Punkt hier. Wenn du für den Herrn lebst und dem Herrn dienst, dann schau auf ihn. Schau nicht auf die anderen. Schau nicht auf andere Menschen. Vergleich dich nicht mit anderen. Das, was die anderen können oder das, was die anderen haben. Gott wird absolut fair sein. Gott wird absolut gerecht sein. Und wir dienen und arbeiten für ihn, nicht für Menschen. Auf andere Menschen zu schauen, uns zu vergleichen mit anderen, das ist ein Fluch. Das ist eine Falle. Da werden wir neidisch und wir werden eifersüchtig und wir werden frustriert. Weil es gibt immer andere, die besser sind als wir. Oder immer andere, die mehr haben als wir. Wir haben so diese komische Tendenz. Wir schauen immer auf die, die mehr haben, nicht auf die, die weniger haben. Hört selten jemanden, der sagt, boah, ich bin so dankbar, dass ich was zum Anziehen habe. Und nackt rumlaufen muss wie irgendjemand in Afrika, der nichts zum Anziehen hat. Sondern es ist meistens umgekehrt. Boah, schau, was sie hat und ich kann mir das nicht leisten. Komisch. Hm? Aber wenn du deinen Blick vom Herrn abwendest, dann wirst du nie zufrieden sein. Aber wenn du auf den Herrn schaust, wenn du für ihn lebst, dann wirst du frei sein und mit Freude dienen können und gesegnet sein. Wie der Psalmist sagt, er sagt, mein Teil ist Gott auf ewig. Der Herr, der ist mein Erbteil. Sei zufrieden in ihm. Sei zufrieden mit ihm. Er ist der größte Segen, den wir haben. Diese Beziehung, die wir mit ihm haben können, diese Gemeinschaft. Und Jesus hat gesagt, er wird uns hinzufügen zu dem Größten, was wir schon haben, zu dieser wunderbaren Beziehung mit ihm. Er wird uns hinzufügen, alles, was wir brauchen. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und all diese Dinge werden euch hinzugefügt werden. Schau nicht auf Menschen, schau auf den Herrn. Letzte Stelle noch. Erinnert ihr euch an Johannes Kapitel 21. Diese Bibelstelle, wo nachdem Jesus auferstanden ist und Petrus hat gesagt, Mann, ich habe keinen Bock mehr länger zu warten, da in Jerusalem wieder Herr gesagt hat, ich gehe fischen, wer geht mit? Leute, die Jünger gehen zurück fischen, sind auf dem See und Jesus ist am Ufer des Sees, kocht ihnen ein Frühstück. Und sie schwimmen, oder beziehungsweise Petrus schwimmt, die anderen rudern ans Ufer, ziehen diese Fische an Land. Und dann hat Jesus dieses interessante Gespräch mit Petrus, wo er ihm die Gelegenheit gibt, dreimal zu bekennen, dass er ihn liebt, wie er ihn dreimal verleugnet hat. Und dann sagt Jesus zu Petrus, Petrus, folge mir nach. Aber Petrus hier schaut auf Johannes und er sagt, Herr, was ist mit diesem? Was soll mit diesem werden? Und Jesus sagt, was geht es dich an? Folge du mir nach. Schau auf den Herrn. Schau nicht auf den anderen. Was geht es dich an? Folg du Jesus nach. Also lass uns das tun. Lass uns dafür beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns berufen hast. Berufen in Beziehung mit dir, berufen dir nachzufolgen. Gott, dass wir für dich leben dürfen und dir dienen dürfen und für dich arbeiten dürfen. Weil Herr, du bist der beste Chef im ganzen Universum und keiner zahlt so gut wie du. Ich danke dir, Gott, dass wir nicht auf Menschen schauen müssen, auf unsere menschlichen Chefs oder auf unsere Mitarbeiter oder andere, die dir dienen. Danke, dass wir uns nicht vergleichen müssen, dass wir für dich leben dürfen. Und dass du uns besser bezahlen wirst, als wir uns überhaupt vorstellen können. Hilf uns, Herr, frei zu werden von dieser Selbstsucht, von diesem Neid, von diesem Vergleichen mit anderen. Mach uns frei, wirklich zu genießen, diese Beziehung mit dir und auch den Dienst für dich zu genießen und zufrieden zu sein. Weil Gott, wir sind reich beschenkt, denn du bist unser Teil. Du bist unser Erbteil. Und ich danke dir, dass du uns alles hinzufügen wirst, was wir darüber hinaus noch brauchen. Wir beten dich heute Morgen an als unseren Versorger, als unseren Erlöser, der gnädig ist zu uns und als unseren liebevollen Herrn. Du bist wirklich gut und wir wollen dir Ehre geben in unserem Herzen heute Morgen und dich preisen für deine Güte. Wir lieben dich, Herr, weil du gut bist und weil du uns zuerst geliebt hast. In Jesu Namen. Amen.